Profil Podcasts.
Hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Nikbasch und ich begrüße Sie zu einem in dieser Form ungewöhnlichen Profil-Podcast, einem Investigativ-Podcast, der unter besonderen Umständen aufgezeichnet wird. Wir sind am Ende einer mehrmonatigen, sehr aufwendigen Recherche gemeinsam mit Kollegen des ORF und aus diesem Grund begrüße ich hier bei mir eine alte Bekannte, Ulla Kramer-Schmidt, die mittlerweile für den ORF arbeitet und Teil des Recherche-Teams war. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Neben mir sitzt Stefan Melicher, mit dem ich auf Seiten vom Profil gemeinsam recherchiert habe. Worum geht es hier? Es geht um ein internationales Recherche-Projekt namens FinCEN Files. Es handelt sich um geheime Regierungsdokumente, die ein Kollektiv von mehr als 400 Journalisten rund um das International Consortium of Investigative Journalists über Monate ausgewertet hat. Und diese Files aus den USA beschreiben Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von amerikanischen Großbanken. Da steckt eine Fülle von unglaublichen Geschichten drin, aber vorneweg vielleicht zum Gemütszustand. Wir sind, denke ich, alle vollkommen platt.
Ja, nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen vom ORF, die ja jetzt doch auch schon einige Wochen intensiv in die Schlussphase gegangen sind. Es wird Zeit, dass es Sonntag wird.
Ja, Sonntag 19 Uhr war der Veröffentlichungstermin, in dessen Zusammenhang wir diesen Podcast aufzeichnen. Stefan, wir haben ja auch als Profilmenschen die stete Herausforderung gehabt, dass wir einerseits an dieser Recherche arbeiten, zugleich aber auch aktuelle Fälle beleuchten müssen. Daran konnten wir ja nicht vorbeigehen. Ich sage nur Mattersburg und Wirecard. Irgendwann haben wir alle miteinander schon nicht mehr gewusst, welchen Hut wir gerade aufhaben.
Ja, es war wirklich ein besonderes Jahr, muss man eigentlich in dem Zusammenhang rückblickend sagen. Also es ist immer Neues dazu gekommen. Also wer geglaubt hätte, dass sich mit der Coronavirus-Krise die Investigativberichterstattung im Finanzbereich in Österreich reduzieren würde, dem habe ich im Wirecard und die Kommerzialbank Mattersburg schon eines Besseren belehrt.
Wobei uns ja Corona eigentlich dann noch ein paar Monate zusätzliche Recherche für die FinCEN-Files beschert haben, weil ja das Projekt eben genau deshalb aufgeschoben wurde. Ja, beschränkte Reise, Freiheit und beschränkte Kommunikation damit. Trotzdem, diese Gnadenfrist wurde dann eben mit anderem Wahnsinn, Urausschuss, Wirecard, Bank Mattersburg, gefüllt.
Es fällt jetzt gar nicht so leicht, das, was wir da gemeinsam ausgewertet haben, in ein oder zwei Sätzen zusammenzufassen. So wahnsinnig ist eigentlich das, was wir da gesehen haben. Ich versuche jetzt mal trotzdem. Es handelt sich um Dokumente, die dem US-Finanzministerium vorliegen und vorlagen, sogenannte Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von US-amerikanischen Großbanken, die Tausende und Abertausende verdächtige Transaktionen über deren Konten beschreiben. Das Erstaunliche ist, diese Transaktionen hat es alle gegeben. Also ob schon die Banken einen Verdacht haben, dass da was nicht in Ordnung ist, wurden Milliarden US-Dollar rund um den Globus transferiert, von Briefkastenfirmen zu Briefkastenfirmen. Es gibt Spuren zu ukrainischen Oligarchen, der Name Paul Manafort kommt vor. Wir sind jetzt auch kaum in der Lage gewesen, das in seiner Gesamtheit mal abzubilden, weshalb wir eine stufenweise Veröffentlichung vornehmen müssen.
Ja, und was man schon sieht, ist, dass es ein echtes Problem im Bereich der Geldwäschebekämpfung gibt. Das spielt sich ganz offensichtlich auf mehreren Ebenen ab. Das ist einerseits in den Banken selbst, wo ja, sich vielleicht Compliance-Mitarbeiter darum kümmern, irgendwann einmal solche Verdachtsmeldungen zu erstellen. Aber wenn sie dann in der eigenen Bank Auskunft haben wollen, offensichtlich dann einmal auch keine E-Mail mehr retour kriegen. Das geht weiter im Bereich der Aufsichtsbehörden, wo sich völlig unterbesetzte Behörden mit einer riesigen Flut an diesen Verdachtsmeldungen gegenübersehen. Also ich glaube, wir haben nachgerechnet, bei FinCEN in den USA arbeiten insgesamt in etwa 340 Personen, die sind aber wahrscheinlich gar nicht alle in der Auswertung dieser Berichte beteiligt. Und dort kommen aber jedes Jahr 2 Millionen dieser Berichte an, mit jeweils bis zu Hunderten oder gar Tausenden einzelnen Transaktionen drin. Also dass man dem nicht nachgehen kann, auch das sollte eigentlich niemanden überraschen, und umso überraschender ist es wiederum, dass das eigentlich seit Jahren so funktioniert.
Naja, dass es nicht funktioniert, sehen wir ja eben an den Unterlagen, die uns jetzt vorgelegen sind, beziehungsweise die uns vorliegen. Es ist überhaupt faszinierend, die USA haben ja im Vergleich zu Europa eine Geldwäsche-Verdachtsmeldestelle, die zentral ist, wo alle Informationen zusammenfließen. Sollte man eigentlich davon ausgehen, dass das ein Vorteil ist, also egal, ob jetzt in Florida oder in Wisconsin was aufschlägt, es läuft an einer Stelle zusammen. In Europa haben wir noch zusätzlich lauter nationale Aufsichtsstellen, deren Kooperation untereinander, sagen wir mal, sehr, sehr verbesserungsbedürftig ist. Und wenn wir jetzt eine unterbesetzte Geldwäscheverdachtsstelle in den USA haben, zersplitterte Agenten in Europa, dann kann sich jeder vernünftige Mensch ausrechnen, dass das System so nicht funktionieren kann, obwohl das Regelwerk es eigentlich vorsieht.
Jetzt kann man den Banken zunächst einmal nicht vorwerfen, dass sie schleißig wären, weil ja diese Geldwäsche-Verdachtsmeldungen belegen, dass ja offensichtlich diese internen Systeme vorhanden sind. Ja. Zugleich scheint sich aber jetzt niemand wirklich zuständig zu fühlen, diesem Problem echt beizukommen, weil die Lösung wäre natürlich, wenn wir einen Zweifel an einer Transaktion haben, machen wir es gar nicht. Ja. Das ist jetzt ganz offensichtlich sehr naiv, weil natürlich das Geschäft da auch eine Rolle spielt. Banken verdienen ja an Überweisungen. Zusätzlich verkompliziert wird das dadurch, dass wir bei diesen Files, die wir ausgewertet haben, ja teilweise sehr lange Überweisungsketten hatten, also von einer Vielzahl von involvierten Banken, über deren Systeme Millionen, Milliarden US-Dollar gelaufen sind. Und irgendwie scheint sich da auch der eine auf den anderen zu verlassen, dass es funktioniert. Einerseits und andererseits haben wir auch gesehen, dass gerade die Geldwäschebeauftragten in Banken zwar immer wieder aufzeigen und sagen, da stimmt was nicht, aber der Druck von oben so zu sein scheint, dass man das Geschäft dann eben doch macht.
Ja, und warum? Weil natürlich mit jeder Überweisung Provisionen fies anfallen. Es gibt das Beispiel Bernie Madoff, der Anlagenbetrüger war, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, bei JP Morgan. Quasi als Kunde, ja, wurde dort serviciert. Die haben allein mit seinen Transaktionen eine halbe Milliarde Dollar eingenommen. Nur mit einem Kunden. Und das erzählte die Mitarbeiterin einer Großbank so wunderbar, jetzt kann das System vielleicht ein paar Wochen gehen, wo ein paar Leute in der Bank Bescheid wissen und sagen, naja, das erzählen wir jetzt einmal nicht weiter. Aber wenn das System über die Jahre läuft, wenn über Währungstäusche, in dem Fall beispielsweise vom iranischen Rial in den US-Dollar zu überhöhten Preisen, also wenn da irgendwie wirklich Geld gescheffelt wird von einer Bank, über Jahre hinweg, dann muss sich jeder Chef, jeder CEO irgendwann einmal die Frage stellen, wo kommt das Geld eigentlich her? Wie machen wir das Geld? Also Banken haben schon mitunter auch ein ureigenes Interesse, ihr eigenes Geschäft nicht zu zerstören.
Und jetzt klingt Geldwäsche, das klingt immer so theoretisch, aber das hat ja praktische Konsequenzen. Wenn, nehmen wir den Fall Madoff, wenn dort jemand sein Geld angelegt hatte und am Ende ist dieses Schneeballsystem zusammengebrochen, ja, da haben viele Leute viel, viel Geld verloren. Nicht nur ganz reiche Leute, sondern durchaus Leute, die im normalen Maße angelegt haben. Es gilt auch für andere Anlagebetrügereien, die in den FinCEN-Files erkennbar sind. Es geht aber bis hin zur Finanzierung des Handels mit Fentanyl, einer, ja, sagen wir, Droge, der in Amerika mittlerweile Tausende zum Opfer fallen. Das geht bis hin zu ukrainischen Oligarchen, die im eigenen Land Banken gründen, die kurz gesagt ausräumen und dann, wenn die Bank pleite ist, muss die Einlagensicherung dort einspringen, damit die Sparer nicht um das Geld umfallen. Das hat alles praktische Konsequenzen und umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass man noch nicht längst übergegangen ist, da ein vernünftiges Kontrollsystem auch zu etablieren, das dem vielleicht dann doch einmal einigermaßen einen Riegel vorschieben kann.
Ich glaube, man sollte das Ding beim Namen nennen. Es geht um Drogenhandel, es geht um Waffenhandel, es geht um Menschenhandel, es geht um Terrorismusfinanzierung. Also wir reden hier wirklich von ganz, ganz dreckigen Dingen. Es geht hier nicht nur unter Anführungszeichen um Steuerhinterziehung. Die UNO schätzt, dass die offiziellen Behörden und Ermittler von all dem schmutzigen Geld aus diesen Quellen über das Jahr gerade einmal 1% aufspüren. Und da stimmt ja was nicht, weil der Umkehrschluss ist nämlich, wenn ich die Quellen nicht trockenlege, wenn ich die Verantwortlichen nicht vor Gericht stelle, dann wird der Handel weiter florieren.
Das Verbrechen ist globalisiert, die Finanzströme sind globalisiert, aber die Behördenzusammenarbeit ist es nicht. Wir haben immer wieder gehört, dass es nach wie vor einfach hakt, dass Polizisten untereinander nicht schnell genug an Informationen kommen, die sie benötigen, dass Staatsanwälte an Rechtshilfe ersuchen, scheitern, wenn es zum Beispiel in die Ukraine geht, also die Kooperationsbereitschaft der Behörden dort ist überschaubar oder es wechseln dauernd die Verantwortlichen. In diesem Setting trifft natürlich die Banken dann eine besondere Verantwortung, wenn man weiß, dass die Behörden mit dem Abarbeiten all dieser Geldwäsche-Verdachtsgeschichten nicht nachkommen, wenn man weiß, wie schwierig es ist, die sogenannte Vortat, die es ja braucht, um Geld zu waschen, also das Verbrechen, das am Anfang einer Überweisung steht, aufzuklären, na, dann wäre es natürlich an den Banken zu sagen, wir tun das nicht, wenn wir Zweifel haben. Ja, aber dem steht natürlich auch ein geschäftliches Interesse entgegen. Interessanterweise sagen alle Banken, mit denen wir im Laufe der Zeit zu tun hatten, wir haben uns stets an alle gesetzlichen Vorgaben gehalten. Im Umkehrschluss heißt das ja, da kann mit den gesetzlichen Vorgaben etwas nicht stimmen.
Es ist schon so, dass ganz offensichtlich die Strafen in diesem Bereich auch nicht ausreichen. Also, man sieht gerade die größten US-Banken oder internationalen Banken, die in den USA tätig sind und hier auch in den FinCEN-Files groß aufscheinen. Die haben letztlich alle im Laufe der vergangenen Jahre irgendwann einmal hunderte Millionen, wenn nicht gar Milliardenbeträge an Strafen oder Vereinbarungen mit der US-Justiz bezahlt. Jetzt sieht man aber, die haben eigentlich genauso weitergemacht wie vorher. Und das kann eigentlich nur den Umkehrschluss zulassen, dass die Strafen wahrscheinlich nicht hoch genug sind, wenn man sieht, was der Profit sozusagen aus derartigen Geschäften ist.
Na, man kann auch den Verdacht aussprechen, dass sie wissentlich weitermachen. Es gibt ja die Geschichte, ich meine, im Zuge der zweiten Intifada sind zwischen 2000 und 2005 Menschen gestorben, Bomben explodiert in Jerusalem. Ja. Man kam dann drauf, dass die jordanische Arab Bank Gelder der Hamas weitergeschleust hat. Und 2005 kam es dann sozusagen zu Ermittlungen in den USA und der Arab Bank wurde der Zugang zum US-Markt versagt. Eine britische Großbank mit Niederlassung in den USA hat ihnen helfend unter die Arme gegriffen und den Klienten der Arab Bank weiterhin den Zugang zum Dollarmarkt ermöglicht. Die Ermittlungen haben sich 10 Jahre lang gezogen. 10 Jahre lang wurden immer wieder Geschäfte mit der Arab Bank gemacht. Als sie 2014 dann verurteilt wurde, weil tatsächlich erwiesen war, dass Terrorfinanzierung der Hamas durch die Arab Bank gelaufen sind, und zwar deklariert, also die Transaktionen waren deklariert als Spenden, Geschenke, hat diese Bank, also diese britische Bank, wiederhelfend unter die Arme gegriffen und hat weitere 2 Jahre nach der Verurteilung Transaktionen der Arab Bank weitergeleitet, die, hurra, als Geschenke und Spenden deklariert werden. Und da kann jetzt keiner mehr sagen, wir wissen nicht, worum es ging. Weil es gab ein klares Urteil, es gab eine klare Aussage der Justiz, man hat weitergemacht.
Gut, offensichtlich, wie schon gesagt, der Leidensdruck ist dann auch nicht hoch genug gewesen. Also wir haben ja unter anderem das Beispiel gesehen einer weiteren Großbank mit Hauptquartier in London, die auch in den USA groß im Geschäft ist, über deren Systeme sind von der eigenen Niederlassung in Hongkong fragwürdige Überweisungen gekommen. Und als die New Yorker Banker nachgefragt haben in Hongkong, na, was hat es denn mit dem all dem Geld auf sich, kam die Antwort, wir melden uns. Und man meldete sich aber nie. Ja? Also er schilderte dann auch, dass er im Laufe seiner Karriere bei der Bank immer wieder solche Geldwäsche-Reports an das Finanzministerium geschickt hat und sich immer gefragt hat, wieso da nichts geschieht. Ja? Also die Konten gab es weiterhin, die Kunden gab es weiterhin, die Geldbewegungen gab es weiterhin. Ja? Also wir haben da auf mehreren Ebenen also fundamentale Schwächen im System.
Ich glaube, es wird auch genau deshalb so agiert, weil Großbanken wissen, das System ist zahnlos. Und der Stefan hat es eh schon gesagt, es werden zum Teil Rekordsummen an Strafe in den USA bezahlt. Wir reden hier von 1,8, 1,9 Milliarden Euro. Wurscht. Man hat den Eindruck, das wird aus der Portokasse bezahlt, weil die Geschäfte auf der anderen Seite doch unterm Strich lukrativer sind.
Und das gibt es in den USA Rekordstrafen, die bezahlt werden. Wenn man es nach Österreich blickt, in diesem Bereich der Geldwäsche gibt es eigentlich so gut wie keine ernstzunehmenden Verurteilungen. Das liegt daran, was du, Michael, vorhin gesagt hast, dass das österreichische System sehr stark darauf abstellt, können wir denn eine sogenannte Vortat beweisen. Das ist offensichtlich sehr, sehr schwierig und passiert in den allerseltensten Fällen. Gerade bei Fällen mit Auslandbezug scheitert dann meistens schon daran, dass man keinen Anfangsverdacht findet, weil ob das jetzt ein Steuerdelikt in Russland war, das damals vielleicht keine Vortat in Österreich dargestellt hat oder nicht, wird dann halt eingeschätzt und führt halt letztlich zu nichts. Letztlich gibt es auch wenig Grund, dass Verantwortliche sich hier wirklich vor was fürchten müssen.
Ja, wie wollen wir doch davon ausgehen soll, also das ist jetzt mein pragmatischer Zugang zu der Sache, wenn jemand eine Briefkastenfirma mit Adresse auf den British Virgin Islands und Bankkonto in der Schweiz hat und über diese Adresse Millionen und Abermillionen Euro, Dollar zu anderen Briefkastenfirmen mit Konten anderswo transferiert, dann dient diese Verschleierung einem bestimmten Zweck. Ja? Und ich lasse mir nicht einreden, dass es nur darum geht, potenziell gierige Erben irgendwie oder die Familie quasi in Schach zu halten. Der Zweck ist, soweit wir das überblicken, zumeist viel, viel dunkler. Ja? Und es kann ja jetzt nicht sein, dass Journalisten dastehen und zu diesen Erkenntnissen kommen und rundherum Banker sagen, ist aber nicht so.
Na, das Spannende ist ja, dass die US-Geldwäschebehörde ja noch vor, korrigiert mich, einen Monat, als die ersten Anfragen eingetrudelt sind vom ICRJ, also vom Rechercheverbund, irgendwie gedroht hat, das ist jetzt aber wirklich strafbar und das dürfte nicht machen und Amtsgeheimnis und was weiß ich noch alles und wir sperren euch alle ein. Gestern, also konkret jetzt am Donnerstagabend, kam eine weitere Meldung raus, dass jetzt die US-Behörden die Geldwäsche-Richtlinien, Bestimmungen, die Bekämpfung überarbeiten will, verschärfen will und laufend verbessern will. Also alle zwei Jahre überprüfen und dann schauen, okay, was ist gut gelaufen, was nicht. Das halte ich doch für einen beachtlichen Schritt. Weil die Frage ist dann natürlich schon, wenn ich so ein Recherchergebnis von so einem Rechercheverbund weltweit habe, dann schlägt das auf den Markt durch. Und dann ist es schon eine Reputationssache. Wir werden heute nicht klären können, was aus diesen Versprechen wird. Also ob die Maßnahmen wirklich verschärft werden, das Personal aufgestockt, wissen wir heute noch nicht. Aber allein das Zugeständnis, zu sagen, da dürfte was nicht stimmen, ist eigentlich noch bevor die Geschichte publiziert wird, ein gewaltiger Schritt.
Ja, also wenn wir einen Beitrag dazu leisten konnten, dass die Welt in diesem Bereich ein bisschen besser und transparenter wird, dann können wir eigentlich nur froh sein, weil dafür machen wir es ja in letzter Konsequenz. Liebe Ulla, lieber Stefan, danke fürs Dabeisein. Ja, meine Damen und Herren, bleiben Sie uns gewogen, verfolgen Sie die Berichterstattung zu den FinCEN-Files auf den Kanälen des ORF und des Profil. Dankeschön.